Wie geht's?
Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten der Veränderung. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur- und Medienmanagement, KMM, an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Treue HörerInnen unseres Podcasts kennen unsere guten Rituale. Immer im Sommer nach den Ferien und dann erneut zum Jahreswechsel ist bei Wie geht's Carsten Broster zu Gast. Hamburger Senator für Kultur und Medien, Vorsitzender des Kulturforums der Sozialdemokratie, Präsident des Deutschen Bühnenvereins und neben vielen weiteren Ämtern und Rollen auch der treueste Gast unseres kleinen Podcasts. Wir haben das Gespräch kurz vor den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen aufgezeichnet und sprechen unter anderem über das, was diesen Sommer manchmal wenig sommerlich leicht hat werden lassen. Aber wir suchen auch nach Inspirationsquellen in den Ferien, fragen uns, wie man die Inspiration in den Alltag mitnehmen kann, schwelgen ganz kurz in Olympia-Erinnerungen und schauen dann nicht zuletzt auf das, was dieses Jahr noch kommt. Nicht zuletzt mit Blick auf die Bundeskulturpolitik. Wer mehr über meinen Gast wissen will und auch über seine sehr lesenswerten Publikationen, dem empfehle ich wie immer unsere Website www.wiegehts-kultur.de. Dort finden sich biografische Angaben, weiterführende Links und auch Verweise auf all unsere bisherigen Gespräche. Nun aber auf in das Sommergespräch 2024. Viel Spaß! Ich bin im Büro von Carsten Broster zu unserem traditionellen Sommergespräch. Inzwischen ist es eigentlich ja sehr eingespielt und trotzdem bin ich jedes Mal wieder neugierig auf die Antwort auf die traditionelle Auftaktfrage. Lieber Carsten, schön, dass ich hier sein darf und wie geht's?
Merkwürdig, muss ich gestehen, momentan. Also, weil eigentlich hatte ich einen wunderschönen Sommerurlaub. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass irgendwie gerade nichts zusammenpasst. Gar nicht in meinem privaten Leben, aber so im allgemeinen Umfeld, in dem man sich bewegt. Irgendwie alle sind angeschlagen. Alle fragen sich, wie geht's weiter? Alle gucken mit Sorge auf die Landtagswahlen. Alle fragen sich, wie geht's mit den eigenen Rahmenbedingungen weiter? Ich verspüre wahnsinnig viel Unsicherheit im Umfeld und bin immer noch dabei, für mich herauszufinden, wie man dagegen anarbeiten kann. Und insofern ist das eine ganz merkwürdig verspannte Situation, in der man das Gefühl hat, da kommt was, man kann es aber noch nicht genau greifen. Und das führt dazu, dass, glaube ich, viele Menschen sagen, ich auch, ging schon mal besser.
Ja, also es passt ganz gut zu meiner Wahrnehmung auch. Wir hatten das Gespräch, glaube ich, eigentlich ungefähr 2 Wochen vorher auch geplant. Das kann man auch offenlegen. Und dann ist bei mir wegen Corona ausgefallen. Das heißt, bei mir kam auch so ein gesundheitlicher Moment. Und ich erlebe das aber ganz genauso, wie du es beschreibst, auch im Umfeld bei vielen, auch wo es nicht das Gesundheitliche, sondern eher so die Gesamtlage ist. Ich hatte eigentlich für unser Gespräch von vor 2 Wochen noch eher so das Gefühl, ach, ein Sommerinterview, ein Sommergespräch, August, beide haben den Urlaub im Hintergrund und vielleicht kann man so ein bisschen auch so dieses gechillte Feeling in die Zeit hineinretten und frage mich auch, geht das jetzt eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt auch mit dem, was du beschreibst? Was mich dennoch interessieren würde, vielleicht auch gerade, weil es sich schon wieder so fern anfühlt, so diesen Sommer und Pause und Durchatmen, Energietanken-Moment. Wenn man trotzdem nochmal zurückguckt, so auf diesen Übergangsmoment von Urlaub in die Zeit. Ich war zu dem Moment, wo wir das Gespräch ursprünglich geplant hatten, ganz neugierig, wie das für dich ist, aus dem Urlaub wieder ins Büro zu kommen, worauf du dich freust und was vielleicht auch was ist, wo man sich so, wenn man mal ein bisschen raus war, denkt, ach, das jetzt schon wieder bräuchte ich nicht.
Oh Mann, also normalerweise ist es immer so, dass ich, je nachdem, wann ich in den Sommerferien Urlaub mache, ob ich die erste Hälfte oder die zweite Hälfte hatte, diesmal war ich in der ersten Hälfte 2 Wochen weg, dann komme ich danach wieder und weiß, ich muss danach das Büro aufräumen, weil ich das vorher nicht geschafft habe, weil ich relativ schnell weg war und dann ist ja ein bisschen ruhiger. Und insofern wusste ich dieses Mal, wenn ich wiederkomme, muss das Büro noch aufgeräumt werden. Ich wusste zwar auch, einen Teil haben meine Kolleginnen und Kollegen schon erledigt, weil das wächst ja immer so zu und irgendwie bleiben dann Sachen nicht liegen, die bearbeitet werden müssen, aber so diese üblichen Stapel, das muss ich nochmal lesen und das will ich nochmal lesen, wachsen so im Laufe der Zeit und dann kommt nach dem Urlaub immer dieser Moment, in dem man sich ehrlich machen muss und sagen muss, das habe ich jetzt nicht geschafft, weil ich werde nur weitere Sachen da drauflegen und irgendwann wird der untere Teil einfach dann auch so sehr nur noch Fundament von etwas anderem sein, dass man da eh nicht mehr hinkommt und dann trennt man sich. Das wusste ich, steht mir bevor und das ist der Moment, auf den ich mich nicht freue, um es echt ehrlich zu sagen. Ansonsten, was ich ganz angenehm finde, ist in dieser Phase gerade im Sommer, dass man auch mal ein bisschen Zeit hat, nicht so von Termin zu stolpern, sondern wirklich noch ein bisschen Gelegenheit hat, auch mit denjenigen, die dann da sind, mal in Ruhe strategisch zu sprechen, was steht eigentlich in nächster Zeit an. Und das ist immer das Schöne, weil das im Sommer geht, das ist dann also schlagartig. Ab September weiß man, es beginnt eine Mühle, dann fangen die Spielzeiten an, dann kommen die Festivals und dann ist es sozusagen jeder Abend, jeder Tag irgendwie durchgetaktet, ohne dass man so richtig Zeit dazu hat, mal etwas länger zu durchdenken. Dafür bietet der Sommer schon Möglichkeiten. Das sind dann die schönen Momente. Und natürlich nimmt man dann doch noch ein paar Erinnerungen, wenn man vorher auf Reisen war, an die Orte, an denen man da gewesen ist, mit. Und die tragen einen dann auch noch eine Zeit.
Und ging das denn? Also bei mir ging es nicht durch Corona, da ist vieles weggefallen von genau diesen eher reflektierten, tieferen, in Ruhe geführten Gesprächen. Hast du das gehabt oder ist es bei dir auch diese verqueren Situationen, die du am Anfang beschrieben hast, auch zum Opfer gefallen?
Nee, ich habe es schon teilweise gehabt. Es gab auch eine ganze Menge tiefe Gespräche über die verquere Situation. Mhm. Das ist dann eher das, was sich ergeben hat. Aber ich bin gesund geblieben, das war schon mal ganz okay. Und nein, wir haben ja das Kamplager Sommerfest gehabt beispielsweise, was ja auch ein schöner Moment ist, der in den Sommer fällt, wo man auch einfach noch tolle Kunst erleben kann hier in der Stadt, auch tolle Aufführungen sehen kann und sagen, in so einem Umfeld und dann eben mit denjenigen, die in der Stadt sind, kann man in Ruhe sprechen und da hatte ich schon wirklich ein paar sehr, sehr schöne Momente, die ein bisschen noch beim, sagen auch Klären der Gedanken oder beim Anfangen des Klärens der Gedanken geholfen haben, aber ich merke schon auch jetzt, wir sprechen hier kurz nach dem Messerattentat in Solingen, wir sprechen in der Situation wenige Tage vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen und da merkt man schon, ist gerade was los und das wird auch selbst, glaube ich, hier in Hamburg und im ganzen Land, das, was wir auch kulturpolitisch machen und das, was wir auch vorhaben, einer Gesellschaft vorzumachen, wie man irgendwie mit Vielfalt offen und freiheitlich umgehen kann. Ich merke, dass das schwieriger wird und dass die Fragen schwieriger werden. Jetzt gestern hat jemand angekündigt, dass sie ein Straßenfest hier in Hamburg absagen wollen, dass eigentlich sozusagen die Buntheit und Vielfalt jüdischen Lebens im Grindelviertel feiern sollte. Und gesagt, die Veranstalter gesagt haben, die trauen sich momentan nicht zu, die Sicherheit dieses Festes zu gewährleisten in der Öffentlichkeit. Und da fragt man sich natürlich schon, was passiert eigentlich, wenn wir sozusagen uns nicht mal mehr zutrauen, in der Öffentlichkeit miteinander zu feiern, dass wir hier gerne miteinander leben. Da haben wir, glaube ich, echt eine Menge vor uns.
Also ist klar, dass das dann keine schnelle Antwort jetzt zu geben kann, aber in diesem Suchen nach, was macht man so, was ist da im Moment, was sind deine Gedanken, in welche Richtung denkst du?
Ja, es ist tatsächlich ein Suchen noch, insofern gibt es auch keine fertigen Gedanken. Ich sehe ein bisschen mit Sorge darauf, dass wir teilweise im gesellschaftlichen Diskurs oder auch im politischen Diskurs zu glauben scheinen, dass man bestimmte Probleme politisch wegentscheiden kann. Und dass es einfach nur notwendig wäre, markige Gesetze zur Sicherheit zu machen oder sagen, das mit der Migration jetzt zu ordnen, was behauptet wird. Oder auch, sagen, wenn es um Verhakung im öffentlichen Diskurs geht, einfach bestimmte Dinge nicht mehr zuzulassen und dann sei alles okay. Und ich glaube, damit belügen wir uns als Gesellschaft ein Stück weit, weil die Aufgaben politischer sind, als dass wir sie nur der Politik überlassen können. Was meine ich damit? Also wir glauben häufig, der Staat kann das regeln. Ich glaube, wir sind aber gerade an vielen Stellen in diesen Debatten und da kommt auch die Unsicherheit in unserem Alltag her, dass der Staat es eben nicht mehr regeln kann, wenn es nicht auf einen gesellschaftlichen Grundkonsens stößt. Und wenn der gesellschaftliche Grundkonsens momentan nicht da ist, dann kann der Staat ihn nicht herbeientscheiden, sondern dann ist es eine Aufgabe für uns alle miteinander. Und ich glaube, da kommen auch Kultureinrichtungen, gerade die Künste auch ins Spiel, als diejenigen, die auch Sinndeutungsangebote machen können, dass wir schon grundsätzlich in Verständigung wieder hinein müssen miteinander, wie wir denn eigentlich leben wollen und was das heißt, welches Maß an Unsicherheit wir bereit sind auszuhalten, welches Maß an auch immer wieder neu verhandeln, was wir richtig und was wir falsch finden, wir aushalten wollen, wie viel wir vorab normieren wollen, wie viel wir nur in Verfahren geben wollen. Da droht uns in dieser Unsicherheit, die wir gerade haben, eine Entwicklung, in der wir erwarten, dass das für uns als Gesellschaft gelöst wird. Und das wird nicht gelingen, ist meine Vermutung, sondern es wird dazu führen, dass die Probleme sich eher verschärfen werden, weil wir in dem Moment, in dem dann Politik vielleicht suggeriert, sie könne das entscheiden, dann aber Bürgerinnen und Bürger feststellen, dass das gar nicht den Unterschied machen wird, weil das Problem auf ganz anderen Ebenen liegt, der Verdruss nur noch größer wird. Und insofern muss man sich sehr zwingen, finde ich, als jemand, der in der Politik momentan unterwegs ist, nicht in diese Falle hineinzutappen, so zu tun, als ob man Dinge lösen kann, weil alle erwarten, dass man sie löst, sondern man auch immer wieder offen sprechen muss, dass wir gemeinsam uns auf die Suche nach den Verfahren begeben müssen, um dann in den öffnen Räumen, die wir gewährleisten können, gegebenenfalls gemeinsam zu sowas wie einem neu besicherten Grundkonsens kommen. Und da sind wir an vielen Stellen maximal weit weg. Und das wird sicherlich, wenn jetzt die Landtagswahlen des Herbstes kommen, nicht einfacher werden in dieser Republik, weil dann auch sich dann ja selbst im Politischen vielleicht nochmal ganz andere Mehrheitsverhältnisse in diesem Land abbilden, die das sozusagen wieder übereinander bringen, unterschiedlicher Positionen nochmal verkomplizieren. Und da erleben wir etwas, was schon ein Stück weit etwas ist, was viele sich vielleicht auch nicht haben vorstellen können, dass nämlich das demokratische Prinzip Kräfte stärkt, die mit dem demokratischen Prinzip Probleme haben oder dem demokratischen Prinzip zuwiderlaufen, gleichwohl aber demokratisch legitimiert auf einmal in eine sozusagen höhere Machtposition kommen. Und damit umzugehen, ist verdammt schwierig, weil ich glaube fest, dass wir das demokratische Prinzip deswegen stärken müssen und uns die Verfahren des Demokratischen angucken müssen. Aber natürlich gibt es auch diejenigen, die finden, stimmt das eigentlich oder muss ich nicht die Demokratie sichern gegen die Feinde, die sich ihrer mittels der Demokratie bemächtigen wollen? Nur wie mache ich das, ohne die Demokratie zu beschädigen? Und da, glaube ich, haben wir alle mehr Fragezeichen als Antworten. Aber es ist total sinnvoll, dass wir dieses Gespräch mal offen miteinander führen, damit wir diese Fragezeichen nicht so lange vor uns hertragen, sondern nicht den Moment verpassen, in dem wir noch handeln können.
Also wenn ich, gehen mir echt zwei Fragen durch den Kopf direkt. Die eine knüpft an bei diesem darüber verhandeln, ne, ins Gespräch kommen, wie viel Unsicherheit wollen wir aushalten, wie wollen wir zusammen leben und dass das eben nichts ist, was man delegieren kann an Politik. Da frage ich mich tatsächlich genau mit Blick auf Landtagswahlen sofort, was aber, wenn das Ergebnis dieser Verhandlung ist, dass ein ganz signifikanter Teil von Gesellschaft sagt, wir wollen eben keine Unsicherheit aushalten, wir sind dazu gar nicht bereit. Und wie schafft man das dann, so eine Bereitschaft überhaupt wieder herzustellen, einzuladen, zu öffnen? Denn ich glaube, es gibt ja keinen Weg außer totalitäre Wege, die versuchen, also sagen, die Unsicherheit aus der Welt zu kriegen. Es wird ja immer Unsicherheit geben, aber offensichtlich ist die Bereitschaft dazu doch sehr gering im Moment.
Ja und nein. Also ich glaube, da sehen wir schon sehr unterschiedliche politische Kulturen, auch bei uns im Land, je nachdem, in welche Regionen ich gucke. Was wir ein bisschen sagen, momentan, glaube ich, als Konflikt, der nicht aufgelöst ist, erleben ist. Und das hört man noch häufiger, wenn man mit sagen, Menschen spricht, die dann genauso auf Probleme gucken, wie du es gerade beschreibst. Wir haben ja zwei Quellen des Demokratischen. Das eine ist die Idee des sich miteinander Verständigens, wenn man das mal so ganz klassisch staatsphilosophisch nimmt, die Volkssouveränitätsidee, also die Menschen, die zusammenleben und als Bürgerinnen und Bürger eines Landes zusammenleben, bestimmen gemeinsam, wie sie leben wollen. Ich habe aber eine zweite Quelle und das sozusagen ist der Rechtsstaat und das ist die Frage, dass ich natürlich auch Verfahren normiere und diese Verfahren eingehalten werden und dass natürlich auch diejenigen, die gerade nicht die Mehrheitsentscheidung sind, trotzdem einen Schutz sagen, für ihre eigene Position genießen. Auch das gehört dazu. Das ist auch Teil der Menschenrechte, die wir ausgeben. Nicht, dass wir quasi in so einen vulgärdemokratischen Zustand kommen, in dem einfach schlicht sagen, die Mehrheit entscheidet, wie alle zu leben haben, sondern dass wir natürlich auch gucken, wie die Minderheiten so leben können, wie es für sie sinnvoll ist. Und diese Abgrenzungen geraten momentan ins Thema. Ich habe neulich mal mit jemandem gesprochen, der sagen, rückblickend auf 89, sagen selber in Mecklenburg-Vorpommern lebend und aufgewachsen, gesagt hat, na, wir wollten damals die Demokratie und bekommen haben wir den Rechtsstaat. Und sagen, als überspitzte Karikatur bestimmter Positionierung, von denen er sagt, mit denen wird er da gerade häufiger konfrontiert. Und da ist natürlich ein Stück weit was dran, weil also Philipp Manow stellt die Frage ja gerade auch in seinen Büchern über Populismus, ob wir nicht in den letzten Jahren uns so weit verregelt haben, dass diejenigen, die sagen, ich will aber auch mit einer Entscheidung noch einen Effekt haben können, das Gefühl haben, dem ist gar nicht mehr so, sie können entscheiden, was sie wollen, aber im Prinzip ist alles in den Verfahren schon geregelt, dass man gar nichts mehr entscheiden kann. Und da die Deutschen ja sehr gründlich sind in der Art und Weise, wie sie Gesetze und Verordnungen so schreiben, kann man durchaus bisweilen das Gefühl bekommen, so richtig groß sind die Entscheidungsspielräume gar nicht mehr. Und insofern kann ich nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die sagen, eigentlich wollen wir auch stärker sehen, dass eine Position, die wir haben, einen Effekt hat. Unter Umständen führt das auch dazu, dass diejenigen, die sozusagen andere Positionen vertreten, sich dann wieder stärker in diese Debatte hineinbegeben und nicht darauf setzen, dass es ja schon mal geregelt worden ist, sondern immer wieder wissen, wir müssen auch neu dafür kämpfen, dass das immer noch akzeptiert wird, dass wir bestimmte Minderheitenrechte sichern, dass wir bestimmte sozusagen auch Ideen von Respekt und Anerkennung und Miteinander und Vielfalt und Offenheit nicht als gegeben hinnehmen, weil wir die gesetzlichen Grundlagen geschaffen haben, sondern auch für die Akzeptanz dieser gesetzlichen Grundlagen immer wieder neu werben müssen, weil sie sonst unter Umständen auch wegentschieden werden. Und da, ich glaube, das ist der Punkt, den die Progressiven sich dann irgendwann auch mal, sagen, dem sie sich zuwenden müssen und mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, habe ich manchmal das Gefühl, dass wir zu nachlässig gewesen sind in den letzten Jahren, einfach glauben, wenn wir das erstritten haben, wenn wir es ins Gesetz geschrieben haben, dann ist gut. Und jetzt stellen wir fest, dann ist nichts gut und wir haben nicht dafür geworben, warum es richtig ist. Wenn man das dann mal macht, jetzt gerade sagen in einer Auseinandersetzung hier in Hamburg, wo eine Volksinitiative versucht hat, das Gendern zu verbieten, sieht man, dass es gar keine Mehrheit für diese Positionen gibt, die sagen, wir wollen den Rollback. So an diesen krachend gescheitert, ganz offensichtlich, weil die Leute gesagt haben, nee, ich will mir jetzt aber auch nicht vorschreiben lassen, dass ich so sprechen muss wie in den 50er Jahren, sondern ich will das irgendwie selber entscheiden. Und spannenderweise sind ja häufig diejenigen, die sich laut beschweren, dass man bestimmte Dinge nicht mehr darf, diejenigen, die vorschlagen, dass man bestimmte Dinge verbietet. Auch so ein Widerspruch, den wir nicht auflösen, wo ich aber glaube, da müssen wir hinein in die Debatte. Und umgekehrt gibt es dann eben diejenigen auf der progressiven Seite, die wiederum ihre Vorstellung, sagen Balzer gerade ein kluges Buch, After Woke, drüber geschrieben, über das gerade alle sagen sprechen, die ihre eigenen Positionen auf einmal wieder so verfestigen, dass die Behauptung, dass es eigentlich alles fluide und aushandelbar sein muss, trotzdem dann unterminiert wird, indem man am Ende aber sagt, aber so ist richtig. Und das funktioniert natürlich auch nicht. Und da muss auch die Linke sagen, nee, wenn alles aushandelbar ist, ist alles aushandelbar. Dann gibt es aber auch nicht einen ursprünglichen, dann wieder reinen Kern, den es zu bewahren gilt. Und ich glaube, da haben wir alle miteinander eine ganze Menge an Selbstaufklärung zu tun, bevor wir ins Gespräch wieder miteinander kommen, wie wir damit umgehen können. Ich bin an der Stelle dann aber trotz aller sozusagen Verdrückung der aktuellen Zeit optimistisch genug, dass es dazu nicht wirklich am Ende eine Alternative gibt. Weil all diejenigen, die momentan sagen, ich finde mein eigenes Sprechen, mein eigenes Überzeugungen in Öffentlichkeit vertreten, hat nicht ausreichend Resonanz, sprich ich habe zu wenig demokratische Spielräume, finden es ja auch nicht wirklich cool mutmaßlich, wenn sie irgendwann in einer Gesellschaft leben, in der das dann faktisch wieder keine Resonanz haben kann, weil man die demokratischen Resonanzräume einfach geschlossen hat, weil man gesagt hat, ich brauche sie nicht mehr, es reicht ja autoritär. Das ist ja auch wieder diese Abschaffung der Demokratie mittels der Demokratie in der Überzeugung, man kämpft für die Demokratie, fühlt sich natürlich in dem Moment ad absurdum, indem ich dann tatsächlich demokratische Errungenschaften abschaffe und dann in einem Land aufwache, in dem ich feststelle, jetzt darf ich nichts mehr sagen. Und an der Stelle wird es dann heikel und ich hoffe sehr, dass diejenigen, die da momentan den falschen Rattenfingern hinterherlaufen, rechtzeitig den Schuss hören und einhalten.
Ich vermute, dass das Gespräch wird nach den Landtagswahlen ausgestrahlt werden und ich glaube, sicherlich beide die Sorge, dass das nicht sofort da in dem Schritt gelöst sein wird, sondern ein Prozess, der vielleicht dann eher danach umso dringlicher ansetzt, aber er bleibt ja wichtig. Der Begriff der Spielräume finde ich sehr, sehr spannend. Vielleicht kommen wir da nachher nochmal drauf, auch mit Blick auf Kultureinrichtungen, weil ich tatsächlich auch da häufig so eine Argumentation erlebe, von der ich mich dann immer frage, wie viel davon ist wirklich objektive Einengung von Spielräumen und wie viel ist tatsächlich auch vielleicht eine manchmal sehr, du hast es selbst gesagt, deutsch sehr gründliche Haltung, auch erstmal auf die Grenzen zu gucken und nicht so sehr auf die Spielräume innerhalb der Grenzen. Es gibt ja gerade in Kultureinrichtungen schon auch Beispiele für Einrichtungen, die zeigen, dass manchmal viel, viel mehr geht, als man es so auf den ersten Blick denkt, wenn man eben auch mutig nach den Lücken guckt, nach dem Gestaltbaren guckt. Aber zunächst, bevor wir vielleicht eben auch nochmal so auf die Kultureinrichtungen gucken, finde ich eine weitere spannende Frage in diesem, was lässt sich an Politik delegieren? Und auch so eine Erwartung, dass Politik Dinge wegentscheiden und dann im besten Fall endgültig klären soll. Es erinnert mich auch an so bestimmte Diskurse in Organisationen, wo ja auch die Frage an Führung häufig ist, ist das nicht mit einer Führungsentscheidung gute, wenn die Führung besser wäre, hätten wir all diese Probleme nicht. Es gibt diesen sehr schönen Satz von Anderson und Spicer, die mal gesagt haben, whatever the problem, leadership is the solution. Das ist natürlich ironisch eine Zuspitzung eines Diskurses. Ich habe das Gefühl, gesellschaftlich ist das manchmal genau das auch die Haltung, was immer das Problem, es ist Politikversagen. Und zugleich ist paradoxerweise die Erwartung, und Politik muss es aber dann lösen, der man zugleich sagt, sie versagt doch die ganze Zeit. Und ich frage mich, was für ein Handlungsspielraum eigentlich da ist und wie man auch wegkommt von diesem ja fast magischen Denken für die Politik, dass immer so die Erwartung ist, wenn die Bahn nicht pünktlich ist, ist es Staatsversagen. Wenn die Schulen nicht funktionieren, ist es Staatsversagen. Interessanterweise ist ja beim Theater und Museen vielleicht noch nicht so weit, dass die Menschen sagen, wenn dem Theater auch für mich nicht fast nicht gefällt, ist es Staatsversagen. Aber eigentlich ist es ja auch eine öffentliche Infrastruktur. Aber wie schafft man das tatsächlich zu entkoppeln, zu sagen, wir brauchen sie einerseits und trotzdem kann sie nicht für alles verantwortlich gemacht werden. Es gibt auch noch Dinge, wo andere Logiken greifen und wo wir auch alle gefragt sind.
Ja, sehr berechtigte Frage und eine, mit der, glaube ich, jeder, der Politik macht, regelmäßig konfrontiert ist. Und sagen, die einfache Antwort wäre jetzt die falsche, indem man dann sagt, naja, da müssen wir uns halt als Gesellschaft insgesamt bewusst machen, wie und oder das. Und dann ist die Frage, wie macht man das denn? Damit bin ich dann mal wieder am Ausgangspunkt der Frage. Deswegen will ich mal an der Stelle anfangen, an der Politik tatsächlich selber was tun kann, weil es, ich habe das vorhin versucht anzudeuten, es gibt schon einen Zwang, will ich nicht sagen, aber eine Neigung, sich selber als stärker zu verkaufen, als man ist. Weil man die Erwartung wahrnimmt, die genauso ist, wie du sie gerade beschrieben hast. Also dass es am Ende sowas wie Leadership geben soll, dass dann da jemand sagt, da geht's lang, da soll's hin und das machen wir jetzt so. Und Bürgerinnen und Bürger dann auch sagen, okay, wenn ich die Perspektive, die mir dort beschrieben wird, plausibel finde, das ist ja alles fein. Dann gehen wir da mal hin und wenn das dann nicht funktioniert, dann habe ich ja eine Veto-Möglichkeit. Und das ist durchaus auch in vielen Partizipationskontexten, die wir kennen, ausreichendes Maß an Partizipation. Da sagen uns viele, wir wollen jetzt gar nicht an jeder Stelle immer zwingend beteiligt werden. Macht ihr mal, das ist ja euer Job, ich habe meinen Job. So, und dann gucken wir, wie das zusammen auskommt. Gleichwohl muss Politik aufpassen, dass sie nicht in die Falle hineintappt, so zu tun, als ob sie das wirklich alles könnte. Als ob sie das wirklich alles alleine könnte. Die Neigung hat man aber bisweilen. Und wenn man sich so den einen oder anderen Politikertypus, der so im Lande unterwegs ist, anguckt, dann muss ich jetzt keine Namen nennen, sondern jeder sieht so selber Bilder von Menschen vor sich, bei denen man genau das Gefühl hat, dass sie sozusagen den Habitus und die Überzeugung verströmen, dass das nur geht. Also nehmen wir mal das praktische Beispiel im Umgang aktuell mit dieser Bundesregierung über sagen, deren Streitneigung, sagen ja ganz viel gesprochen wird und dann immer die Forderung da ist, der Bundeskanzler möge jetzt mal auf den Tisch schlagen, damit das alles gerade geht. Das ist ja im Prinzip genau diese Überlegung, die dahinter steckt. Da gibt es einen schönen Satz von Willy Brandt zu, der mal gesagt hat, sagen, wer mit der Faust auf den Tisch schlägt, möge bedenken, dass es der Faust mehr wehtut als dem Tisch. Und da steckt ja viel mehr hinter. Was würde denn dieses auf den Tisch schlagen tatsächlich de facto bringen? Das führt ja nicht dazu, dass einer von den beiden, denen gegenüber ich ja gar keine Sanktionsmechanismen habe, also ich habe die Macht nicht in den Händen, die zu einem bestimmten Handeln zu zwingen. Das ist ja Macht. Macht heißt, ich zwinge jemanden gegen seinen Willen, etwas zu tun, was ich für richtig halte. Dann gibt es die softe Variante, ich mache das als kommunikative Macht, ich bin in der Lage, ihn zu überzeugen und er ist dann meiner Meinung, war es aber am Anfang nicht so. Das sind die verschiedenen Machtausübungsmechanismen, kann man jetzt noch weit runterbrechen, aber die vulgäre Vorstellung ist ja immer, die wollen das nicht, es ist aber richtig und ich habe die Mittel, sie dazu zu zwingen, es trotz ihres gegenteiligen Willens jetzt zu tun. In einer Demokratie gibt es diese Form von Macht nicht. Oder nur in einem sehr eingeschränkten Maße im Rahmen einer sozusagen Regierungskonstellation, wo verschiedene Parteien sich zusammenfügen. Das heißt, ich muss immer wieder verhandeln und kann maximal mittels kommunikativer Macht den anderen überzeugen, indem ich das bessere Argument habe, wo dann aber nach relativ kurzer Zeit viele nicht zuhören, weil sie das dann wieder zu anstrengend und zu kompliziert finden. Das heißt, die Frage, wie organisiere ich kommunikative Verständigung in einem Setting, in dem Leute erwarten, dass ich die Macht besitze, zu sagen, da geht's lang. Viele entscheiden sich, und das halte ich für einen Grundfehler, der am Ende an der politischen Legitimation kratzen wird, den Anschein der Fassade nach außen aufrechtzuerhalten, dass sie diese Macht hätten. Und dann kommen so diese mackerhaften Politikertypen dabei raus. Ich glaube, wir müssen aus der Politik heraus immer wieder mitsprechen, die Bedingungen, unter denen wir Entscheidungen treffen. Und wir müssen auch nachvollziehbar machen, warum das teilweise länger dauert. Warum 3 Monate, bis eine Entscheidung herbeigeführt werden, in einer komplizierten Situation, in der 20 verschiedene Positionen zu einer geeint werden müssen, kein langer Zeitraum sind. Und wo wir uns immer ausfragen müssen, wollen wir in einer Gesellschaft leben, in der diese 20 Positionen geäußert werden können, damit man aus ihnen dann eine bessere Position destilliert? Oder will ich die Gesellschaften, die sich so autoritär aufstellen, dass sie tatsächlich jemanden mit der Macht betrauen, die 19 anderen Positionen gar nicht mehr zur Äußerung zu bringen, sondern vorher schon zu sagen, ich finde, da geht's lang und wenn du was anderes willst, dann geh doch. Und ich glaube, wenn wir das dahin zuspitzen, finden wir die Pluralität der Meinungen am Anfang interessant. Die dürfen nur nicht Meinung bleiben, die müssen Positionen sein, die begründet sind und über die Gründe kann ich dann streiten. Wenn wir das nicht hinbekommen als Politik, wird irgendwann die Lücke zwischen dem Anschein, den wir erzeugen und den faktischen Rahmenbedingungen einer immer komplizierter werdenden Welt, unter dem wir Entscheidungen treffen, so groß werden, dass wir in die als Legitimationsproblem alle hineinfallen. Setzt aber voraus, dass ich als Politiker bereit bin zu sagen, ich habe vielleicht nicht die Macht, jetzt das durchzusetzen, was ich für richtig halte. Und trotzdem dafür zu werben, die Zustimmung zu bekommen, diese Macht irgendwann mittels Zustimmung der Bevölkerung dann zu erlangen. Schwierig, weil der andere Weg, hey, ich kann das alles und ich bin so laut und so mackerig, dass ich den Rest übertünche, vermeintlich leichter ist. Er tut der Demokratie einen echten Tort an.
Und wäre ja aber auch wieder was, wo es zugleich eigentlich einen Prozess auch in der Öffentlichkeit braucht, auch dieser Form von Argumentation oder dieser Form von Darstellung zu folgen, und eben auch nicht sozusagen diese kurzfristigen Gestus sehr zu wünschen. Ich habe schon das Gefühl, dass es in manchen Öffentlichkeiten durchaus auch sehr gutiert wird, wenn jemand eben sagt, hier muss jetzt eingegriffen werden, ich bin die Person, die das tut. Und die Person, die daneben steht, sagt, es ist aber komplizierter als das, jetzt nicht unbedingt die Sendezeit bekommt, nicht unbedingt den lauteren Applaus bekommt, weil jemand aufatmet und sagt, wie gut, dass da endlich mal jemand sich ehrlich macht, sondern häufig ein, ah, das ist doch jetzt auch wieder so ein bisschen wischiwaschi und unklar und daneben gibt es doch diese klare Alternative.
Ja klar, also ich meine, wir haben das ja momentan, da sitzen Politiker jetzt in Talkshows und sagen, da müssen wir mal EU-Recht aussetzen, wenn es um Migrationsfragen geht, wo ich sage, spannende Idee, aber eigentlich gilt ja das Recht nicht, also weil ich es eben nicht einfach mal aussetzen kann, weil ich finde, dass es jetzt praktisch ist, das Recht mal auszusetzen, sondern es gilt und ich muss mich mit den Rechtsrahmenbedingungen auseinandersetzen und wenn ich daran was ändern will, dann setze ich es nicht aus, sondern schaffe einen Verständigungsprozess herbei, indem ich mich darauf verständige, das Recht anders zu setzen. Das wäre der Aufgabenweg an der Stelle dann und natürlich klingt das aber leichter und wenn dann parallel der Boulevard schreit, wir fragen jetzt täglich, was ihr tut, dann komme ich genau in so eine Populismus der Tat, der dann auch gar nicht viel mit dem zu tun hat, was tatsächlich das Notwendige wäre, weil ich dann ja wiederum die Suggestion hochziehe. Insofern ja, die Frage, wie organisieren wir eigentlich überhaupt einen öffentlichen Raum, in dem wir damit umgehen, dass es diese Uneindeutigkeiten und diese langwierigen Prozesse gibt, ist eine dauernde Aufgabe, ist nichts Neues. Also die Diskussion darüber, dass sozusagen die unterschiedlichen Zeitvorstellungen eines Mediensystems, das heute eine Antwort auf ein heute entdecktes Problem haben will und einer Politik, die weiß, selbst wenn ich weiß, wie es heute geht, dauert das Gesetzgebungsverfahren zwischen 6 und 9 Monaten, bis ich dann tatsächlich real die Antwort habe, fiel immer schon auseinander. Und ich glaube, da ist es nur, dass wir als Demokratinnen und Demokraten lauter und stärker und kräftiger dafür werben müssen, dass diese 9 Monate nicht nur ein Preis sind, den ich zahlen muss, sondern tatsächlich eine sinnvolle Investition in ein besseres Ergebnis. Und sagen uns auch die Möglichkeit geben, eben nicht uns mit jedem Ad-hoc-Ding heute in die Richtung, morgen in die Richtung, alle in den vollständigen Wahnsinn zu treiben als Gesellschaft. Und ich finde, das ist ja auch so ein Punkt, der ganz spannend ist, ehrlicherweise, wenn man aus dem Urlaub wiederkommt. Und das ist bei mir dann schon so, ich lese ja berufsbedingt sehr viel Zeitung und rezipiere sehr viel Nachrichten und im Urlaub ehrlicherweise sehr viel weniger. Und wenn man dann noch in Frankreich ist und ich des Französischen jetzt nicht so mächtig bin, ist da auch gar nicht, also dann geht's auch schon weniger, was das angeht. Und dann kommt man so nach 2 Wochen wieder und stellt fest, ja, es ist wahnsinnig viel passiert, aber in der Substanz eigentlich auch nicht. Also da merkt man, finde ich, durch dieses Rauskommen und wieder Reinkommen auch nochmal sehr deutlich den Unterschied zwischen diesen ganzen Oberflächenentwicklungen, wo jetzt zwar jemand was gesagt hat, jemand anders sich aufgeregt hat und alle haben sich 2 Wochen ganz furchtbar gestritten. Wenn du drunter guckst, was macht das denn mit dem Konflikt, um den es geht, ist das Ausgangssetting eigentlich immer noch genauso wie zu dem Zeitpunkt, zu dem du gefahren bist. Und vielleicht würde es auch helfen, wenn es uns allen miteinander, und da muss man die Politik auch mit reinnehmen, auch gelänge, sich aus diesen Oberflächenkabbeleien ein Stück weit zurückzuziehen und zu sagen, ist jetzt egal, wir arbeiten mal an dem tiefergelegten eigentlichen Problem. Meine Unterstellung ist ja, dass beispielsweise unser Bundeskanzler genau ein Verfechter dieser These ist. Wie schwer man es hat, wenn man dieser These folgt, kann man auch momentan an seiner öffentlichen Rezeption sehen. Ich glaube nicht, dass das heißt, dass die These falsch ist, aber es heißt, dass dieser These noch nicht viele folgen und man wahrscheinlich ganz anders dafür werben müsste, dass das so ist und sich da um Mitstreiter kümmern müsste. Aber wie gesagt, das ist jetzt selber eine These, von der ich mehr hoffe, dass sie stimmt, als dass ich schon wüsste.
Ja, wird ja zu beobachten sein, ob das gelingt, genau. Und in welchen Zeithorizonten auch da wieder, wie lange es braucht, dass das vielleicht mehr Anklang findet. Weil du gerade auch nochmal den Urlaub angesprochen hast und so die Positiverfahrung, die man dann vielleicht doch eben auch aus so einer Differenzerfahrung, aus einem Herausgehen ziehen kann, versuche ich auch nochmal einen anderen Aspekt so von das Sommergespräch, ohne dass es sich gerade total nach klassischem Sommer anfühlt, aufzugreifen. Und das ist tatsächlich der Blick in die USA, wo ich das Gefühl habe, so bei all diesem herausfordernden, verqueren, diffus, unbefriedigend, frustrierenden, was man gerade in Deutschland erlebt, sicherlich auch in weiten Teilen in Europa erlebt. Ich finde es unglaublich spannend, wie in einer wahnsinnig kurzen Zeit in einem Land, das ja ganz ähnlich in einer absolut sagen, festgefahrenen, frustrierenden Situation war, dieses Momentum jetzt innerhalb von 4 Wochen gefühlt entstanden ist, dass auf einmal eine Euphorie, eine Zuversicht, ein Begriff, den du ja auch sehr, sehr gerne verwendest, entstanden ist. Und wie wenig es eigentlich manchmal braucht, wenn die Konstellation stimmt, um auch aus so einem Tief in einen doch sehr optimistischen Höhenflug zu kommen. Ob das dann alles bis November trägt und so weiter, das wissen wir auch alle sicherlich noch lange nicht ausgemacht. Aber wie guckst du auch als politischer Mensch, aber eben auch als jemand, als Gesellschaftsbeobachtender und als sagen, Atmosphärennachspürender auf das, was in den USA da gerade passiert?
Ja, ich finde es tatsächlich faszinierend und ich finde es, also auf verschiedenen Ebenen. Ich finde es einmal handwerklich faszinierend, weil ich nicht gedacht hätte, dass die Demokratische Partei es schafft, diesen Wechsel so sauber durchzuadministrieren, dass die konservativen Kritiker im Prinzip nur sagen konnten, ist doch schlimm, dass ihr nicht drei Kandidaten sich nochmal habt streiten lassen, sondern dass alle sofort relativ zügig gesagt haben, Kamala Harris ist es jetzt und dass das auch funktioniert und auch von der Dramaturgie her dann schon sehr gut vorbereitet gewesen sein muss, ganz offensichtlich, dass das dann auch alles so sich hintereinander gesetzt hat, dass diese Euphorie auch entstehen konnte, weil diese Grundsatzdiskussion, die einige interessierte Beobachter jetzt gerne gesehen hätten, eben nicht stattgefunden hat, sondern die Partei relativ deutlich gesagt hat, es gibt eine klare Nummer zwei, die haben wir beim letzten Mal als Vizepräsidentin ausgewählt und wenn der Präsident jetzt zurücktritt und wir gerade keinen Primary-Prozess mehr neu anfangen können, dann ist sie das. Das war handwerklich gut. Dann finde ich es bemerkenswert, wie es ihr kommunikativ gelungen ist, tatsächlich die Stimmung zu drehen. Und in der Tat ja ein politisches Lager zumindest, nämlich die Liberalen, die Demokraten in den USA aus der Agonie herauszuholen, weil man ja schon vorher greifen konnte, dass irgendwie rational zwar alle finden, Joe Biden hat eine gute Presidency hingelegt und mutmaßlich tatsächlich eine, die auf der Policy-Ebene erfolgreicher ist als viele andere, über die wir viel, viel positiver sprechen, wenn ich mir angucke, was er da wirklich auch in den letzten Jahren an wirtschaftlicher Erholung organisiert hat und was er geschafft hat, obwohl er ja auch mit einem Kongress zu tun hatte, der nun maximal an vielen Stellen auf Krawall gebürstet war und die Zeiten, in denen sich Bill Clinton seinerzeit mit dem republikanischen Kongress gestritten hat, ja fast sozusagen kuschelig wirkten im Vergleich zu dem, was da jetzt passiert ist. Bis hin dazu, dass ja Kompromisse wieder aufgeschnürt worden sind zur Sicherung der südlichen Grenzen der USA, nur weil Donald Trump der Meinung war, ich brauche das Thema im Wahlkampf, deswegen ist es wichtig, das jetzt nicht zu lösen. So, das ist ja durchaus auch bemerkenswert. Guck gleichzeitig auch da noch ein bisschen sorgenvoll drauf, weil was wir eben erleben, ist die Revitalisierung eines der beiden Lager. Ob es wirklich zu einer Verschiebung in der Mitte und was ist eigentlich noch die Mitte in den USA kommt, ist eine sehr offene Frage. Das sagen uns ja seit Jahren die Beobachter des amerikanischen Systems, dass eigentlich derjenige die Wahl gewinnt, der seine Base besser ausmobilisiert. Und deswegen gab es schon die These ja auch, als noch sozusagen es Trump versus Biden hieß, dass derjenige, der als Erste seinen zu alten Kandidaten austauscht, die Wahl gewinnen wird. Wenn das die These stimmt, dann sind es jetzt die Demokraten, die das schaffen werden, weil jetzt die Zweifel auf republikanischer Seite größer sind. Wenn man sich anguckt, wie Trump gerade ehrlich, da spricht da auch einiges für. Aber es entscheidet sich momentan tatsächlich fast eher diese Wahl durch die Frage, wer schafft, wie viele seine Unterstützer an die Wahlurne zu bringen, als dass es wirklich darum ginge, sozusagen Menschen, die unentschieden sind, mit der besseren Idee vom besseren politischen Konzept zu überzeugen. Und das löst das jetzt noch nicht. Das ist eine viel, viel längere, viel, viel intensivere Arbeit, die wir da irgendwann noch werden leisten müssen in den USA oder die Amerikaner werden leisten müssen. Tatsächlich sowas wie einen demokratischen Kontext wieder herbeizuführen, in dem es tatsächlich um sagen, die Idee geht und nicht um ein sich vorher festlegen, das ist mein Blick auf die Gesellschaft und diese Spaltung, über die wir in Deutschland immer reden, die es hier empirisch ja gar nicht gibt, ist in den USA aber wirklich zu greifen und in jeder Statistik zu sehen, wie man das wieder zukriegt. Ist schwierig. Also früher gab es ja immer in den USA diese Idee, dass dann der Präsident, bisher immer der Präsident, sagen, ankündigt im Amt, ich werde ein Präsident aller Amerikaner sein. Und das sagen zwar immer so ein pathetisch dahergesprochener Satz war, aber schon viele Präsidentschaften ziemlich geprägt hat auch danach dieses Bewusstsein, der Staat spricht durch mich und nicht nur ein Lager. Das ist in den letzten 10, 15, 20 Jahren zunehmend abhanden gekommen, weil auch sagen, das Zusammenarbeiten zwischen einem gegebenenfalls in der anderen Farbe sagen, besetzten Kongress und der Präsidentschaft nicht mehr funktioniert hat. Und dafür haben wir noch keine Indikation, dass sich das verändert. Eher im Gegenteil, wenn man sich so anhört, was Donald Trump alles auch sagen, also er würde eine Wahl, wie hat er gesagt, eine fair verlorene Wahl würde er akzeptieren. Wo er ja sozusagen schon impliziert ist, wenn es fair ist, er nicht verlieren kann. Das ist ja das, was da als Unterstellung drin ist. Und was das dann wiederum für die USA heißt, wird man mal sehen müssen. Aber erstmal ist es bemerkenswert, dass es einen positiven Effekt auf das eigene Lager hat, zu sagen, ich habe Spaß daran, eine Position zu vertreten. Da könnten einige auch bei uns von lernen.
Thanks for bringing back the joy, war, glaube ich, dieser Satz, der das ja sehr auch auf den Punkt bringt nochmal. Vielleicht, weil die Frage drängt sich ja auf, was lässt sich daraus lernen für Deutschland, sowohl vielleicht für das politische System gesellschaftlich, als auch vielleicht nochmal für den kulturellen Bereich, man auch so gerade mit dem Begriff von die Freude in den Vordergrund stellen und auch wieder sowas Verbindendes und sei es erstmal ein Lager Verbindendes. Ich würde aber gerne noch einen Schlenker vorweg machen und dann in Summe so ein bisschen fragen, was kann man vielleicht auch aus so zwei Positivbeispielen ziehen, wenn man denn was ziehen kann. Weil das zweite Moment für mich, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, was in diesem Sommer so eine Unterbrechung der Schwere war und vielleicht auch des Suchens nach Joy, war ganz klar Olympia. Und auch aus meiner Wahrnehmung auf eine faszinierende Art mehr als Olympia sowieso tut in diesem Medienereignis, das es geworden ist, weil ich das Gefühl hatte, in dieser französischen Variante ist es tatsächlich auch gelungen, dass da ein kulturelles Element drin war, was man in der Eröffnungsfeier weniger vielleicht in der Abschlussfeier auch gespürt hat, bis hin zu ja auch so, sag mal, barocken, sehr idiosynkratischen Elementen, die aber tatsächlich dann wieder ja auch eine gesellschaftspolitische und eine werteorientierte Erzählung, vielleicht auch wirklich eine französisch-europäische Erzählung eingebaut haben und das vermengt haben mit diesem Sportereignis. Und man in einem Land, dem es ja auch nun wirklich kommunikativ, atmosphärisch nicht gerade gut ging in den Wochen davor, das Gefühl hatte, da ist auch was aufgeblüht. Ich weiß nicht, wie sehr das trägt, aber in diesen 4 Wochen jedenfalls war da was greifbar. Und daraus frage ich mich eben auch nochmal so, was vielleicht auch sagen aus der Kraft von Sport, aber vielleicht aus der Kraft von Verbindung von Sport und Kultur, kann man eigentlich aus dieser Erfahrung lernen und vielleicht in Summe insgesamt deinen ja auch als Forscher der Zuversicht mit deiner letzten Publikation auch nochmal, das sind so zwei wirklich Ausnahmen von Zuversicht gewesen. Also nochmal USA, diese Erfahrung, Kamala Harris und jetzt das Olympia-Beispiel dazu. Hast du das Gefühl, da steckt was, was man daraus ziehen kann? Das sind das wirklich zwei sehr spezifische Konstellationen, die eigentlich nicht übertragbar sind?
Ich glaube schon, dass man was daraus lernen kann. Übertragbar 1:1 sind die ja alle nicht. Aber was uns geholfen hat, glaube ich, in der Rezeption des französischen Olympia-Erlebnisses, ist, dass es in einer Demokratie stattgefunden hat und wir auch damit das Gefühl hatten, sozusagen, da findet man wieder sozusagen unverstellt, sagen in einem uns nahestehenden, auch kulturell nahestehenden Land, sozusagen eine Feier der Gemeinschaft und des Sports statt. Das war schon sehr besonders und das so eng und so stark mit dieser Weltmetropole Paris zu verschränken, hat natürlich einfach auch für sensationelle Bilder gesorgt, die jetzt so stark waren, dass das sozusagen in sich schon beeindruckend war, was da passiert ist. Und das haben die Planer schon alles sehr, sehr gut aufgebaut. Für den Hamburger kam natürlich immer ein bisschen die Wehmut damit rein, das hätten unsere Bilder sein können. Und man fragte sich so, wie hätte eigentlich die Eröffnungsfeier auf der Elbe ausgesehen? Das hätte nämlich auch nicht schlecht sein müssen. Aber das ist dann noch der kleine Schmerz, den man da ex post spürt, als jemand, der auch damals sehr dafür gewesen ist, dass man sich das in Hamburg zutraut. Was ich spannend fand, sind ein paar Aspekte, also gerade bei der viel gefeierten Eröffnungsfeier, dass man ja sich entschieden hat, tatsächlich einem wirklich hart aus der Kunst kommenden Regisseur die Hoheit über diese Veranstaltung auch zu geben. Und das zeigt auch, dass das dann funktioniert, dass das, wenn politische Marketingstrategen dahinter gehen und überlegen, was für Botschaften setze ich jetzt, wird es nicht so gut, wie wenn es ein Künstler macht, weil sozusagen es zwingend die Botschaft verwässert, weil ich viel zu sehr über Wirkung nachdenke, als einfach einem Bild vertraue. Und das hat er schon gut gemacht, bis hin dann zu dem Umstand, dass er auch Bilder erzeugt hat, die Menschen missverstehen wollten, wie diese Abendmahlsdiskussion, obwohl es ja nur relativ eindeutig um eine dionysische Feier ging, wo es mich bis heute wundert, dass Kirchenvertreter die mit dem Abendmahl verwechseln konnten und wie unsicher sie sich offensichtlich ihrer eigenen kulturgeschichtlichen Verankerung und ihrer eigenen visuellen Inneneinrichtungen sind, dass sie sich dadurch angegriffen fühlen und nicht erkennen, es geht um einen ganz anderen Referenzpunkt. Das war schon bemerkenswert. Ich fand auch, Frankreich hat sich sensationell gezeigt, auch als gastgebende Nation sensationell gezeigt. Wir saßen in Südfrankreich zu dem Zeitpunkt, hatten irgendwie 38 Grad und bedauerten ein wenig die Pariser, die da irgendwie über 20 Grad im Regen dann rumsitzen mussten bei der Eröffnung. Das war schon so ein Moment, der alle mal zum Durchatmen gebracht hat, der gezeigt hat, hey, wir können auch anders. Ich glaube, Frankreich politisch hat es nicht viel gebracht. Das merkt man ja jetzt gerade, dass die ungelösten Themen, die Macron so vor sich hergeschoben hat, was die Regierungsbildung angeht, keinen Millimeter sich bewegt haben in dem Moment auch. Und es nicht gelingt, diese positive Energie der Gesellschaft in eine Handlungsfähigkeit des Staates zu übersetzen. Das ist vielleicht in Frankreich mit diesem immer auch vorhandenen Antagonismus zwischen Staat und Gesellschaft, der ja dann nochmal etwas tiefgreifender ist und das ja für die Franzosen durchaus dazugehört, zu sagen, die Regierung ist doof, aber uns geht's gut. Oder das ist durchaus ja tief drin in diesem Land, dass man sich damit abfindet, dass man Paris irgendwie nicht gut findet, aber sagen Savoir-vivre dann sehr gut leben kann. Und insofern war die Hoffnung auf eine Übertragung ins Politische an der Stelle vielleicht doch etwas überhöht. Und natürlich fragt man sich, wie man das zusammenbekommt, dass dieses Land, das in der Lage ist, eine solche aufgeklärte Feier sozusagen des Miteinanders zu organisieren, ein Land ist, das mutmaßlich bei den nächsten Präsidentschaftswahlen die Wahl zwischen Le Pen und Mélenchon haben wird, die jetzt beide nicht für eine derartige Perspektive von Gesellschaft stehen. Und was da eigentlich schiefgelaufen ist und wie man das wieder zueinander bringt, an der Stelle sieht man dann auch, dass man mit den Symbolen vielleicht eine gute Stimmung erzeugen kann, aber danach eine ganze Menge Zusätzliches möglich ist, um aus dieser guten, nötig ist, um aus dieser guten Stimmung dann auch tatsächlich reale Veränderungen, die dauerhaft in den tiefen Strukturen wirken, zu erzeugen. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch, dass das gelungen ist. Aber erstmal hat es gezeigt, man kann so Olympische Spiele stattfinden lassen und man kann zeigen, dass sie ein zivilgesellschaftliches, offenes, friedliches, freiheitliches Fest sind und nicht immer mit diesen Fragestellungen, wie geht es eigentlich jetzt mit diesem komischen IOC da weiter und welche Staaten können sich das überhaupt nur leisten und wer kann das gegen seine Bevölkerung durchsetzen, was ja in den letzten Jahren diese Debatte über Olympische Spiele immer sehr überwölbt hat.
Also diese Erfahrung, es geht auch anders. Ne? Es gibt andere Momente, wie Gesellschaft sagen, sich erleben kann. Das finde ich tatsächlich eine ganz, ganz spannende Frage dann wirklich auch für etwas, was auch kulturelle Institutionen leisten können in Gesellschaft. Das wäre jetzt auch so mit Blick auf das vielleicht sagen letzte Drittel unseres Gesprächs natürlich der Shift. Wir haben jetzt relativ viel erstmal gar nicht explizit über Kultur, Kulturorganisationen gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht auch sogar ein Symptom für den Moment ist, dass es einfach gerade wirklich andere Themen gibt, die das überlagern oder sagen auch so sehr grundieren, dass man erstmal darüber sprechen muss. Vielleicht aber auch einfach nur eine Entwicklung unseres Gesprächs. Aber wenn wir jetzt mal da in dieses Feld der Kulturpolitik und der Rolle von Kultur in Gesellschaft wieder sprechen, wenn du jetzt so auf das letzte Drittel des Jahres guckst, was erwartest du da? Welche Themen siehst du auf uns zukommen? Und was steht aus deiner Sicht im Bereich von Kulturpolitik jetzt an? Also vielleicht, ich kann einen Begriff mal direkt reinwerfen, der jetzt über den Sommer ja auch eine große Rolle gespielt hat. Das ist die Frage von Haushalt des BKM und also jetzt nicht hier Hamburg, sondern Berlin. Und die großen Proteste der freien Szenen, die gesagt haben, einerseits Zuwachs, aber andererseits gerade in dem Bereich Einsparungen, das ist ja sicherlich eines der Themen, das gerade schwelend ist. Wie beobachtest du das, verfolgst du das aus einer hamburgischen Perspektive, wo ja die freie Szene auch eine große Rolle spielt und, glaube ich, anders gestützt und unterstützt wird? Und was siehst du mit Blick auf Kulturpolitik aktuell, so welche Themen beschäftigen dich da mit Blick auf die kommenden Monate?
Also tatsächlich ist das Thema Kulturfinanzierung das wahrscheinlich alles überwölbende der nächsten Monate, weil wir schon sehen, und der BKM-Haushalt im Bund ist ja nur ein Beispiel, wenn man in die Kommunen hört, in die allermeisten Länder hört, dann kriegt man schon relativ deutlich gespiegelt, dass an vielen Stellen die Haushalte real sinken werden und selbst da, wo sie real nicht sinken, sondern vielleicht sogar minimal steigen, weil die wirtschaftliche Lage noch ein bisschen besser ist, es trotzdem dazu führt, dass das, was an Steigerung da ist, quasi aufgefressen wird von den Verpflichtungen, die man vertraglich hat. Stichwort Tarifbeschäftigte, die Tarifverträge unterzeichnen, aber vollständig klar ist, die müssen ausfinanziert werden, dass in anderen Bereichen nicht viel übrig bleibt oder teilweise zum Ausfinanzieren der vertraglichen Verpflichtungen dann auch überall dort, wo keine vertraglichen Verpflichtungen herrschen, Stichwort Förderung freier Szene, Stichwort Projektförderung, es zur Einsparung kommen muss, damit der Haushalt zugeht. Das ist ein bisschen das, was man jetzt auch im Bundeshaushalt sieht, dass man gesagt, man will in den großen sagen, Konstruktionen, Stiftung preußischer Kulturbesitz, Filmförderung, da man politische Versprechen gemacht hat, ausfinanzieren. Und dann fehlt es eben an anderen Stellen. Über die Priorisierung kann man streiten, sollte man streiten. Ich halte die für maximal unklug, muss ich dazu gestehen. Vor allen Dingen, weil es in beiden Fällen, sowohl was die Fonds angeht, als auch die internationalen Produktionshäuser, ehrlicherweise dem Koalitionsvertrag widerspricht, der von der Ampel gezeichnet worden ist, der genau diese beiden Bereiche als explizit heraushebt, um sie zu stärken. Und in meinem Verständnis heißt stärken nicht, man schafft die Förderung ab oder man rennt wie bei den internationalen Produktionshäusern oder man kürzt sie so weit ein, dass man im Prinzip auf ein Niveau zurückfällt, wo im letzten Jahr noch andere sagen Ausgabenlinien und auch Programmlinien damit jetzt aufbauend auf den Zusicherungen entwickelt werden konnten. Da glaube ich, das letzte Wort aber noch nicht gesprochen, weil ich habe schon das Gefühl, dass der ein oder andere im Bund merkt, dass das nicht die klügste Entscheidung gewesen ist, die man da getroffen hat. Vielleicht auch eine Entscheidung, die man gar nicht treffen wollte, aber treffen musste, weil man es anders nicht zubekommen hat und jetzt nur da steuerungsfähig war. Die Frage, die sich dann stellt, Und die kommt ja wieder, also es begegnen einem auf einmal wieder die Kulturinfarktthesen nach dem Muster, haben wir nicht zu viel Infrastruktur. Es begegnen einem die Fragen, muss das denn eigentlich alles der Staat machen oder ist das nicht auch irgendwie anders zu organisieren, führen natürlich immer wieder zu dem Themenfeld, das wir in unseren Gesprächen ja auch regelmäßig haben, wie mache ich mir als Gesellschaft eigentlich klar oder wie mache ich einer Gesellschaft klar oder wie macht sich eine Gesellschaft klar, um alle drei Dimensionen mal zu benennen, dass künstlerische Angebote, künstlerische Positionierung ein wesentlicher Bestandteil unseres Umgangs mit Welt, in der wir uns bewegen, unseres Umgangs mit unserer gesellschaftlichen Selbstorganisation sind und wir ärmer werden, wenn wir auf künstlerische Positionierung und künstlerische Inspiration und Irritation in diesem Feld verzichten. Da greift eine ähnliche Nachlässigkeit wie die, die wir vorhin an der Hand der Progressiven diskutiert haben. Auch da haben viele gedacht, ach, das ist doch selbstverständlich und stellen jetzt fest, das ist es mitnichten. Und da werden schon Probleme deutlich, die uns noch, glaube ich, eine ganze Menge Anstrengungen abverlangen werden, daran was zu ändern. In Hamburg haben wir ein bisschen bessere Situation, weil wir tatsächlich es geschafft haben, in den letzten Jahren sehr konzentriert an einem Bewusstsein für diese Bedeutung zu arbeiten. Und der Kulturhaushalt steigt hier um 11%. Das ist nicht überproportional zum Haushaltsvolumen, aber es ist proportional, was angesichts des Umstandes, dass der Haupttreiber die Tarifbeschäftigung sind, die ich im Kulturbereich ja kaum habe, dann schon Erfolg ist. Weil eigentlich müsste man davon ausgehen, wir steigen gar nicht, weil überall da, wo große Personalkörper sind, fließt das ganze Geld rein. Da haben wir schon sichergestellt, dass wir ebenfalls partizipieren und auch da, wo nicht Tarifbeschäftigte arbeiten, wir gleichwohl bessere Gehälter, bessere Arbeitsbedingungen und auch ein Ausfinanzieren der sagen, gestiegenen Produktionskosten sicherstellen können. Das ist schon eine gute Nachricht, klingt super, heißt aber am Ende, wir können das, was wir bisher machen, weiter finanzieren. Das heißt nicht, wir können ganz viele zusätzliche Sachen machen, was man früher bei einer 10-prozentigen Steigerung, 11-prozentigen Steigerung sich sofort überlegt hätte. Das ist das eine große Thema. Und das zweite hat dann doch eine ganze Menge mehr mit dem politischen Thema zu tun, das wir am Anfang hatten, dass wir an vielen Stellen momentan erleben, dass dieser Wunsch nach mehr Ordnung und mehr Sicherheit und mehr Klarheit gerade auch das kulturelle und das künstlerische Feld betrifft. Und diese Diskussion in unserer Gesellschaft darüber, was darf man noch und was darf man nicht und was soll der Staat gegebenenfalls unterbinden, ja exemplarisch am Beispiel der Kunst an vielen Stellen auch geführt werden. Und es, glaube ich, eine ganze Menge sehr behutsamer Arbeit aus den Kulturinstitutionen heraus braucht, deutlich zu machen, warum die Kunstfreiheit ein schützenswertes Gut ist, mit dem man nicht leichtfertig umgeht, gleichzeitig aber auch ein Verdeutlichen der sozusagen Kunstinstitutionen, dass sie bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen, die ihnen diese Kunstfreiheit abverlangt. Weil wenn ich sage, bestimmte Dinge sollen nicht verboten werden, heißt das ja noch lange nicht, dass sie durch die Abwesenheit des staatlichen Verbots im öffentlichen Raum akzeptabel sind. Ich sage nur, es muss einen anderen Mechanismus geben, mit dem ich ihre Akzeptabilität kläre oder nicht. Und das ist dann eine Frage der Verantwortung der künstlerischen Einrichtung für ihre Programme. Und wenn wir jetzt über so Sachen reden, wie beispielsweise die Diskussion des Deutschen Bundestages über eine neue Resolution zum Thema Antisemitismus, dann wird das, glaube ich, ein Riesenthema noch im Herbst werden, je nachdem, wie das ausgeht. Und ich hätte mir sehr gewünscht, man hätte eine solche Resolution sehr klar, sehr deutlich und sehr grundsätzlich unmittelbar nach dem 7. Oktober des vergangenen Jahres veröffentlicht, um ein schnelles, deutliches Solidaritätssymbol zu setzen. Nach einem Jahr jetzt Spiegelstrichkataloge mit diversen Ideen, wo man wie was alles anordnen oder dann ja auch nicht real anordnen, aber zumindest Hinweise geben, wo man dann sozusagen gesetzgeberisch tätig sein möge oder verwaltungstechnisch tätig sein möge, ist dann schon halbwegs kompliziert, weil es droht, mit guter Absicht Prinzipien zu beschädigen, die wir eigentlich stärken müssten. Und das sind genau diese Prinzipien des Miteinander aushandeln können, was wir falsch finden. Und eine Gesellschaft, in der der Antisemitismus so allgegenwärtig ist, wie es in unserer Gesellschaft der Fall ist, wird nicht durch einen Beschluss des Deutschen Bundestages weniger antisemitisch, wird auch nicht weniger antisemitisch, indem wir in Haushaltsordnung reinschreiben, das, was da ja offensichtlich ein Vorschlag ist, antisemitische Inhalte nicht zu fördern. Was übrigens hieße, dass wir den Kaufmann von Venedig nicht mehr aufführen könnten, um das mal sozusagen ein praktisches Beispiel zu übersetzen, gleichwohl aber Nathan den Weisen, obwohl man Nathan den Weisen, wenn man sozusagen entsprechend Regieenergie im Regietheater aufbringt, wahrscheinlich auch in Stürmerqualität veröffentlichen könnte. Da ist die Kunst in ihrer Uneindeutigkeit und symbolischen Dimension entzieht sie sich permanent diesen Wünschen nach Klarheit. Und ich glaube, wir müssen als Gesellschaft akzeptieren, dass sie das tut. Und müssen andere Mechanismen dann des Umgangs mit diesen künstlerischen Positionen schaffen, die uns eine Selbstaufklärung ermöglichen. Das ist anstrengend, das ist schwieriger, es bleibt uneindeutig. Halte ich aber für ein riesen kulturpolitisches Feld momentan, wo wir uns an jeder Stelle momentan viel zu schnell verhaken, viel zu schnell wechselseitig in Mutmaßungen hineingehen, was der andere denn will und was er nicht will, und uns maximal unfähig zeigen, in ein vernünftiges Gespräch miteinander zu gehen, indem sich auch diejenigen in der Kunst mal ehrlich machen über die Irrungen und Wirrungen und auch teilweise moralischen Bankrotte, die sie eingegangen sind, seit dem 7. Oktober selbst ehrlich zu machen und sich zu fragen, ob da nicht auch eine Selbstaufklärung zugehört, eigene Routinen zu hinterfragen. Aber das gelingt besser, wenn es aus der Freiheit des Feldes heraus gelingt, als wenn jetzt ein Staat, im schlimmsten Fall eine Verwaltung, Vorgaben macht, so habt ihr das zu tun. Die beiden Punkte zusammengenommen, Finanzknappheit und eine offene Diskussion über die Frage, wie weit reicht die Kunstfreiheit und wie halten wir sie aus, können zu einer Aufklärung des Feldes führen, können aber auch ein sehr toxisches Gebräu werden. Und das halte ich momentan noch für offen.
Ich greife vielleicht den Punkt der Kunstfreiheit nochmal auch auf aus unserem Januargespräch, also Anfang des Jahres, wo ja gerade auch in Berlin diese Diskussion war um Klauseln und Pflichtbekenntnisse, wenn man überhaupt Förderung haben möchte. Und damals hattest du berichtet, dass du die Hoffnung hast, dass es einen Prozess geben könnte, in den Häuser selber über Code of Conduct, über andere Formen eigentlich sich selbst auch schon proaktiv Regeln geben, bevor vielleicht eben in diesem Herbst es nochmal so eine zweite Welle von Außenvorgaben gibt. Wie ist das weitergegangen? Was hast du da beobachtet? Kann man da noch zuversichtlich sein, dass das eine Ebene ist, die noch weiter an Fahrt gewinnt? Oder ist das ein bisschen eingeschlafen?
Nee, sehr sogar. Also tatsächlich, was erstmal gelungen ist und was wirklich ein großer Erfolg war und, glaube ich, viel auch für Klarheit wieder gesorgt hat, ist, dass es in der Kulturministerkonferenz im März gelungen ist, einem gemeinsamen Beschluss zu fassen aller 16 Länder, dem dann auch BKM für den Bund und auch die kommunalen Spitzenverbände beigetreten sind, indem wir ein paar Hinweise gegeben haben, wie man mit diesem Feld umgehen kann. Und diese Entwicklung von Codes of Conduct ist einer. Der zweite ist schon durchaus auch einer, dass man sich über die Förderbedingungen mal präzisierend Gedanken machen muss, aber nicht im Sinne von Klärung eines vorab zu gebenden Bekenntnisses des Geförderten, sondern eher Klärung derjenigen, die Förderung vergeben, nach welchen Kriterien sie das denn tun und nach welchen Kriterien sie das, was zu fördern ist, bewerten. Da gehört ja die Entscheidung eigentlich hin. Und auch dafür eine Transparenz zu schaffen, in der deutlicher gemacht wird, was aus unserer Sicht förderungsfähig ist und was wo die Grenzen von Förderfähigkeit dann auch überschritten sind, weil es nicht mehr was mit Kunstfreiheit zu tun hat, sondern unter dem Deckmantel der Kunstfreiheit am Ende dann doch agitatorische Positionen sind. Da verwischen ja manchmal auch durchaus die Grenzen ein wenig. Da sind wir viel weiter, aber wir sind natürlich auch da an einem Punkt, der dauerhaft fluide bleibt. Also das beschließt man nicht einmal und dann ist es so, sondern das wird sich weiterentwickeln müssen. Und für mich ist der entscheidende Punkt für diese Weiterentwicklungsfähigkeit tatsächlich immer wieder, dass wir sagen, nur weil etwas zulässig ist, muss es nicht widerspruchsfrei bleiben. Und das ist so ein bisschen, finde ich, das, wo wir alle miteinander noch schlauer werden müssen, dass es sehr wohl möglich ist zu sagen, ja, das ist auszuhalten, aber nicht unwidersprochen. Aber es ist eben nicht zu verbieten. Oder vorab zu unterbinden, was ja auch so eine Forderung ist, die ja dann nochmal schwieriger wird, weil ich ja eigentlich das Kunstwerk erst sich entstehen lassen muss, dann die Wirkung sehe und dann darauf reagiere und nicht vorher quasi in einer Form von Cordon sanitaire als Staat oder als Förderer schon sage, nee, das will ich aber gar nicht, ohne zu wissen, was es denn am Ende wird. Das sind Punkte, die wird uns keiner abnehmen können, die gehören der liberalen Gesellschaft dazu. Wer das anders will, lebt nicht mehr in einer liberalen Gesellschaft, sondern findet viele Beispiele in illiberalen Gesellschaften, wie man es anders organisieren kann, weil es dann ja in der Regel auch nicht bei der in guter Absicht getätigten Einschränkung bleibt, sondern irgendwann man sagt, das ist ein super Instrument, da können wir noch weiter andere Themen dranhängen und dann wird es irgendwann etwas eng, in dem was man miteinander macht. Ich glaube, da sind wir ein gutes Stück vorangekommen. In der Kulturpolitik hat sich da auch einiges beruhigt will ich nicht sagen, aber man entwickelt Formen des Umgangs miteinander, die besser sind als einige Formen des Umgangs, die man noch vor einem halben oder dreiviertel Jahr damit hatte. Aber das Thema wird bleiben und in der Tat bin ich bis heute immer noch erstaunt, wie viele es auch immer noch gibt, die vermeintlich glauben, es gibt gar kein Problem, sondern finden es doch alles gut und man müsse nur frei alles machen können und dann würde frei schon alles okay sein und wichtig sei halt, dass man keine Kritik übe. Das halte ich auch für eine Fehlwahrnehmung. Also genauso wie ich es für fehlerhaft halte, dass der Bundestag glaubt, er kann das mal wegbeschließen, ist es fehlerhaft zu glauben, ach, lass die Kunst einfach mal alles machen, ist irgendwie völlig egal, weil wenn wir sie einfach alles machen lassen würden, dann würden wir auch zeigen, sie ist uns auch egal. Also sie soll machen, aber wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und dann fangen Diskussionen an, in denen wir uns besser verständigen können. Und wenn die Kunstinstitutionen dann auch wissen, daran nehmen sie teil, indem sie sich selber Verhaltensregeln gegeben haben, indem sie sich selber für sich geklärt haben, das will ich und das will ich nicht. Und ich kann dann auch in meiner eigenen Programmgestaltung entscheiden, wie ich etwas finde und stehe da nicht achselzuckend und sage, ja, habe ich halt nicht gewusst. Sondern dieser Reflexionsprozess kann vorher stattfinden, aber er gehört nicht in staatliche Hände, sondern er gehört in die verantwortlichen Hände derjenigen, die Programme verantworten. Und das sind jetzt, wenn man sich die großen Problemfälle der letzten Jahre bis hoch zu Documenta anguckt, ist das der Moment, wo es schiefgegangen ist? Wenn die Institution selber sich nicht Gedanken gemacht hat, wie geht sie mit diesem Potenzial um? Was tut sie dort? Welches Risiko geht sie ein? Weiß sie, dass sie dieses Risiko eingeht? Und hat sie einen Mechanismus, was sie tut, wenn sich ein Teil dieses Risikos materialisiert? Das waren die großen Management-Themen bei der Documenta, an denen jetzt auch hart gearbeitet wird, das zu verändern. Und das ist immer da, wo es entgleist. Und da helfen dann solche Codes schon sehr, nicht im Sinne von, das müsst ihr tun, sondern schlicht im Sinne eines vernünftigen, selber für sich Klärens, was man mit der eigenen Einrichtung eigentlich macht. Das, finde ich, gehört, ist auch an keiner Stelle freiheitseinschränkend, sondern gehört zur Programmatik einer Einrichtung vollständig dazu. Genauso wie sie sich zu fragen hat, wie gewährleiste ich eigentlich ordentliche Arbeitsbedingungen und eine gute Führungskultur und ein gutes betriebliches Miteinander, ist auch zu klären, was will ich denn mit den Produkten, die ich erzeuge, mit den Kunstwerken, die ich in einen öffentlichen Raum bringe, überhaupt erreichen? Welche Qualität sollen die haben? Und sagen, was soll sich daran anschließen? Und habe ich kommunikative Mechanismen, wenn Dinge geschehen, die bei Kunst immer geschehen können, dass es nämlich gefährlich ist, etwas in den öffentlichen Raum zu bringen, dass es schief gehen kann oder dass es vielleicht auch gar nicht schief geht, weil es die Wirkung erzeugt, die der Künstler haben will. Aber es dann für die Institution schwierig wird, weil der Künstler der Institution nicht gesagt hat, welche Wirkung er haben will. Da gibt es ja mannigfach Fälle. Und dann nehme ich schon an vielen Stellen eine hohe Bereitschaft wahr, sich damit auseinanderzusetzen. Und an vielen Stellen wird intensiv gearbeitet. Und viele Dinge werden auch ganz anders und viel weniger aufgeregt diskutiert als noch vor einem halben, dreiviertel Jahr. Deswegen wäre es so fatal, wenn jetzt so eine Resolution des Bundestages da wieder reinschlagen würde und so tun würde, als ob wir noch in dem Zustand wären, in dem wir unmittelbar nach dem 7. Oktober oder unmittelbar nach der Documenta oder im Kontext der Berlinale gewesen sind, wo alle irgendwie sich aufgeregt gefragt haben, wie konnte das denn jetzt passieren?
Wir sind schon auf der Zielgeraden. Ich würde vielleicht ganz kurz noch einen Aspekt ansprechen wollen, der ganz aktuell hier für Hamburg relevant ist, der auch passt zu dieser Frage, was will ich eigentlich als Kulturinstitution erreichen mit dem, was ich da zugänglich mache oder auch wie egal ist der Gesellschaft Kunst oder eben auch wem ist es nicht egal. In Hamburg gab es ganz frisch die Veröffentlichung einer Studie, wo es die Frage war, wer nutzt eigentlich Kulturangebote in Hamburg? Wir sind ja insgesamt in einer Zeit, wo viel mehr darüber nachgedacht wird, Publikum, Nicht-Publikum, das auch empirisch zu erforschen. KritikerInnen sagen dann manchmal, ich selber finde natürlich erstmal prinzipiell ist immer gut, evidenzbasiert, empirisch auch sich mit solchen Fragen zu beschäftigen, als selbst jemand, der wissenschaftlich arbeitet. Aber ich verstehe schon auch, dass manchmal so eine öffentliche Kritik an diesen Studien ist, da kriegt man genau das raus, was man vorher eigentlich auch schon wusste. Deswegen ist so meine Neugierige, also geahnt hat, was sozusagen die Alltagsempirie einem auch schon erzählt hat. Meine Frage an dich wäre daher eher so schlaglichtartig, wen das interessiert. Wir können den Link ja auch reinnehmen, kann dazu ja auch schon einiges nachlesen. Was hast du selber Überraschendes gelernt und was folgt für dich aus den Erkenntnissen, die jetzt in Hamburg gewonnen worden sind?
Also in der Tat ist es so, dass man in der Regel Dinge erhebt, die schon bekannt sind, was aber ja auch dann durchaus zeigt, dass die bisherige Empirie belastbar ist. Und man fragt sich ja manchmal, verändert sich nicht doch was, weil man in den vergangenen Jahren schon viel versucht hat und dann hat sich noch nichts verändert und dann sieht man, hat noch nicht genug getan. Insofern finde ich, diese Empirie hat durchaus ihren Sinn und Zweck und das ist einen guten Teil von Bevölkerung gibt, die nicht staatlich geförderte Kulturangebote wahrnehmen. Das wissen wir seit langem und das hat sich nicht verändert. Und wir wissen ein bisschen mehr jetzt aus den Besucher- und Nichtbesucherstudien, was sich im Kontext der Corona-Pandemie nochmal verändert hat. Da sind auch tatsächlich ein paar neue Erkenntnisse drin. Was ich besonders spannend fand oder auch besonders herausfordernd, sind zwei Ergebnisse. Ich hatte ehrlicherweise gehofft, dass die Differenz bei der Wahrnehmung von kulturellen Angeboten der Gruppe derjenigen, die in unserer Stadt mit Migrationshintergrund leben und den anderen, dass der nicht so groß wäre und dass der vor allen Dingen sich vielleicht bei Jüngeren etwas schließen würde. Und das haben wir nicht gesehen. Das heißt, da sehen wir schon ein Thema, das sich nach wie vor tatsächlich eine Nichterreichbarkeit bestimmter Milieus verfestigt, woran wir arbeiten müssen, wie ich in die hineinkomme, weil ich tatsächlich nicht glaube, dass es daran liegt, dass a priori und per se die Kunstformen, die wir staatlich fördern, nicht interessant sind, sondern dass es offensichtlich Barrieren gibt, die man für nicht überwindbar hält. Und das ist jetzt eine Mutmaßung, weil das kann man so Studien schlecht erheben, dass da eine ganze Menge wahrscheinlich auch mit den feinen Unterschieden, die Bourdieu so schön beschrieben hat, zu tun hat und eher was mit Habitusfragen und wollen die mich da überhaupt und ist das für mich sozusagen zu tun hat, dass das schon eine Rolle spielt, glaube ich sehr. Und das hat natürlich auch dann viel damit zu tun, da haben wir auch häufiger ja schon gesprochen, wie stellen sich solche Einrichtungen eigentlich in ihrer Belegschaft und in ihrem Programm so auf, dass es auch plausibel ist, dass das auch Kunst ist, die für mich ist, die dort entsteht und die auch von Menschen gemacht wird, die so sind wie ich und die das insofern nachvollziehen können. Da haben wir offensichtlich erkennbare Defizite noch, die jetzt nicht Hamburg-spezifisch sind, aber die man deswegen ja nicht akzeptieren muss. Und das Zweite, was spannend ist, ist, das belegt nochmal ein bisschen die Frage, was hält Menschen eigentlich tatsächlich davon ab, in die Kulturinstitutionen zu gehen? Was wir häufig gehört haben, war bei denen nachgefragt worden ist, warum geht ihr denn nicht? Ja, ist so teuer. Und wenn man dann gefragt hat in diesen Gesprächen, ob sie denn wüssten, wie teuer es wäre, stellte man fest, nein. Also es ist eine Unterstellung, die aber in der Regel nicht durch Empirie gedeckt ist. Und umgekehrt diejenigen, die gehen, sozusagen weit überwiegend sagen, der Preis ist angemessen. Ein Viertel sogar sagt, sie halten ihn für zu niedrig. Was eine Zahl ist, die mich auch gewundert hat, weil da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass jemand das noch sagt. Aber das unter 18-Jährige kostenfrei in die staatlichen Museen können, dass ich in den 2 Wochen vor einem Konzerttermin in der Elbphilharmonie für 12 Euro jedes Ticket bekommen kann, wenn ich unter 30 bin. Das sind alles wohlgehütete Geheimnisse und dass es viele, viele andere Möglichkeiten gibt. Die Kunsthalle macht gerade bei einer Ausstellung ein Angebot, sagen, wenn du nicht durchgekommen bist, kannst du wiederkommen und zwar kostenfrei das zweite Mal. Auch so eine Sache, die geht. Da gibt es viele Möglichkeiten, in denen wir sehr gezielt gucken, gerade diese ökonomische Barriere zu senken. Gerade auch in den Zielpublika, die man erreichen will, weil man weiß, sie haben noch nicht ausreichend Geld. Und ganz offensichtlich ist das nicht bewusst, dass das da ist. Das ist eine kommunikative Frage, mit der man umgehen muss, weil das ist ja etwas, an dem man praktisch arbeiten kann. Ich finde es ganz schwierig, dass wir Angebote haben, die Menschen nicht kennen und die deswegen nicht gehen, weil sie nicht wissen, dass es diese Angebote gibt. Und das müssen wir, glaube ich, ändern. Insofern hat das für uns schon einen Effekt gehabt. Und wir arbeiten jetzt auf einer, sagen die Häuser bekommen auch alle nochmal einzeln ihre sagen, Studienergebnisse, um für sich nochmal Ableitung ziehen zu können. Wir versuchen gerade auf einer übergeordneten Ebene mit den werblichen Mitteln, die wir zur Verfügung haben, genau auf solche Angebote aufmerksam zu machen, zu zeigen, dass die Schwellen gar nicht so hoch sind. Wir versuchen jetzt mit einer Kulturinfluencerin, die extra sagen im Auftrag von uns arbeitet, in Social Media Angeboten gerade jüngere, auch migrantische Milieus zu erreichen, die wir mit den klassischen Kommunikationsmedien, die man so über Jahre und Jahrzehnte entwickelt hat, nicht mehr erreichen. Und werden auch da weiter gucken, was funktioniert und was nicht funktioniert. Das sind jetzt alles sagen Versuche und dann sieht man, ob die klappen, ob die einen Effekt haben oder ob man weiteres versuchen muss. Und ich glaube, die Bereitschaft, immer wieder neu was auszuprobieren an der Stelle ist da. Und dabei helfen dann Daten eben doch sehr, weil sie uns ein bisschen spezifischer machen als dieses sozusagen Werben, das ja manchmal noch dem Muster, ich schieße mit einer Schrotflinte in den Wald und gucke mal, ob irgendwo ein Reh umfällt, funktioniert. Dafür haben wir nicht die Mittel. Das kann vielleicht ein Markenartikler bei einer sozusagen Produktneueinführung machen. Wir müssen mit dem wenigen Geld, das wir für solche Sachen übrig haben, schon sehr genau gucken, dass wir die Zielgruppen erreichen. Und deswegen sind so Daten unglaublich wertvoll.
Wunderbar. Da kann man ja auch in den nächsten Monaten nochmal schauen, was gelingt eben, welche der Experimente funktionieren, welche auch nicht. Ich hoffe sehr, dass wir zum Jahreswechsel da auch spätestens wieder drüber sprechen werden. Meine letzte Frage für heute ist nochmal der Bogen ganz im Start an den Urlaub. Ich weiß, du bist ein sagen intensiver Leser und du bist außerdem ein Musikliebhaber. Hast du zum Abschluss, sei es eine Lektüre oder auch einen Hörtipp für unsere HörerInnen?
Ich habe endlich Sascha Stanisics neues Buch zu Ende gelesen mit großem Gewinn. Aber mein eigentlicher Tipp ist einer, der ist nicht zum Lesen und nicht zum Hören, sondern zum mal verreisen, wenn man unten in der Region ist, weil ich tatsächlich eine der wunderbarsten kulturellen Entdeckungen meines sozusagen Lebens in Südfrankreich gemacht habe, wo wir waren, drum Provençal, nicht ganz im Süden. Da gibt es in dem kleinen Dörfchen Audrive, das kein Mensch kennen muss, weil es ein paar hundert Einwohner nur hat, ein Palais Ideal, den ich nicht vorher kannte, den hat sich ein Postbote gebaut und zwar zwischen 1879 und 1912. Der ist über einen Stein gestolpert, auf einer seiner Landbriefträger gewesen, auf seiner Reisen, fand diesen Stein spannend und sagte, damit muss ich doch was machen und hat dann über 30 Jahre hinweg sich einen Palast gebaut. Das Ding ist 26 Meter lang, irgendwie, ich glaube, 12 Meter hoch oder sowas. Also wirklich ein großes Gebäude, vollständig alleine gebaut, sieht aus wie so eine wirre Mischung aus Angkor Wat und La Sagrada Familia. Und er hat 30 Jahre an dem Ding gebaut. Picasso hat das gemalt, Max Ernst hat das gemalt, Georges Braque hat ein Gedicht auf ihn geschrieben und keiner kennt diesen Postboten heute. Und ich stand davor und war so wie vom Donner gerührt, weil ich dachte, dazu sind Menschen fähig, wenn sie eine Idee haben. Und wenn man sich das anguckt, ist eine Feier des Eklektizismus, weil der hat sich von den Postkarten, die er ausgetragen hat, inspirieren lassen in der Gestaltung. Der war ja nie künstlerisch gebildet. Eine völlig wirre Mischung. Aber da hat jemand einfach 30 Jahre lang sich verewigt an so einem Haus. Und wenn man das so sieht, dann bekommt man bei all den Unsicherheiten, die man so hat, irgendwie das Gefühl, eigentlich können wir verdammt viel, wenn wir nur wollen und wenn wir sozusagen das Durchhaltevermögen haben, das 30 Jahre lang zu machen. Er wollte dann da beerdigt werden mit seiner Frau, das hat die Gemeinde ihm dann ordentlich untersagt. Dann hat er nochmal 8 Jahre lang sich ein Grabmal auf dem sozusagen dörflichen Friedhof gebaut, im gleichen Stil, das dann ein bisschen kleiner ist. Völlig irres Teil. Also wer da unten in der Gegend mal unterwegs ist, das Palais-Ideal sozusagen des Postboten Cheval lohnt jeden Besuch und ist ein faszinierender Moment.
Vielen Dank. Und ich glaube, beim nächsten Mal frage ich dich, was deine Idee ist.
Gerne.
Das war die 102. Folge unseres Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten der Veränderung. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de. In den kommenden Wochen wird hier unter anderem einmal mehr Amelie Deuffelhardt von Kampnagel zu Gast sein und unter anderem über das Abenteuer berichten, einen so geliebten Ort wie Kampnagel in Hamburg zu sanieren. Und dabei darüber nachzudenken, wie ein Zentrum für Performing Arts des 21. Jahrhunderts aussehen kann und sollte. Ich freue mich darauf. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.